Ich bräuchte zuerst die andere Präsentation. Genau. Guten Morgen allerseits. Ich bin ziemlich zu, mein Hals und mein Husten habt ihr vielleicht schon gehört. Ich habe schon seit 3 Wochen etwa den Husten und jetzt am Donnerstag ging es nochmal schlimmer. Keine Ahnung, was das ist. Es ist nicht tödlich, also müsst keine Angst haben vor mir. Aber es ist doch ein bisschen mühsam. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir hier mal vorbeischauen können. Ich sehe viele bekannte Gesichter, aber auch viele neue oder unbekannte Gesichter. Das freut uns. Das Problem mit den bekannten Gesichtern ist, dass mir dann meistens der Name nicht einfällt. Und da hoffe ich, könnt ihr uns das vergeben, verzeihen. Wir haben zwar das letzte Mal ein Foto mitgenommen von der Wanderung, alle schön beschriftet, aber ich habe es vergessen, die anzuschauen nochmal. Genau, also da hoffe ich, nehmt ihr mir das nicht übel. Ihr seid ja Christen, ihr müsst ja vergeben. Das. Genau. Wir sind ja in Panama seit jetzt schon 5,5 Jahren. Im Moment ja nicht. Da möchte ich ganz kurz jetzt was sagen. Das hängt ein bisschen mit der Predigt dann zusammen. Aber genau, da hier die meine Frauen, sind 4 insgesamt. Der Grund, dass wir hier sind, ist wegen der Andrea. Das haben sicher einige mitbekommen. Ihr geht's nicht gut. Nicht so schlecht, dass sie jetzt irgendwie, also sie ist hier dabei, da hinten sitzt sie. Und leider sind wir jetzt nach 2 Monaten, sind wir glaube ich ziemlich genau heute, 2 Monate, dass wir gekommen sind, eigentlich noch nicht weiter. Und der Hausarzt hat uns empfohlen, dass sie in eine Reha gehen soll. Und er hat uns gesagt, da wird dann alles abgeklärt, da müsst ihr nichts mehr machen vorher. Und das war leider ein Missverständnis von ihm. In der Reha haben sie ihr Programm und eigentlich nicht einen Plan, um da weiteres Zeug zu suchen. Und so haben wir jetzt eigentlich 2 Monate verloren auf eine Art. Die Reha hat ihr gut getan natürlich, Erholung von Mann und Kindern. Aber ja, wir sind in dem Sinne noch nicht weiter, was wirklich der Grund ist. Und das ist so, ja, wir hängen da ein bisschen in der Luft und hoffen, dass Gott bald jetzt auch die Ärzte führt. Das ist im Moment dann ziemlich mühsam, weil da, wo wir jetzt neu, also im Krankenhaus, wo sie jetzt da weiter untersucht wird, die haben jetzt uns den ersten Termin erst für den November gegeben. Und da sind wir jetzt am Hoffen, dass wir doch das irgendwie schaffen, vor Ende Jahr wieder dann zurückzugehen. Ja, wir sind ja jetzt nicht hier im klassischen Heimatzeiturlaub, sondern eigentlich wollten nur kommen, um das abzuklären und dann wieder gehen. Aber so einfach sieht es nicht aus. Aber wir sind dankbar, dass, also ja, es sieht jetzt nicht, wir haben nicht den Eindruck, dass es was ganz Schlimmes ist, aber irgendwas stimmt einfach nicht. Sie hat in dem Sinn einfach sehr wenig Energie. So gegen Mittag ist sie dann schon ziemlich erschöpft, muss eine Siesta machen. Und ich glaube nicht, dass sie sich jetzt das angewöhnt hat von Panama, so die Leute gerne Siesta machen. Und irgendwas stimmt da nicht. Aber die Ärzte sind nicht so zuversichtlich. Also die haben nicht so motiviert gewirkt, da wo wir waren. Und da könnt ihr gerne beten, dass die das ernst nehmen. Vielleicht findet man was. Gibt auch so Fälle, wo man halt das nicht genau rausfindet. Genau. Ja, dann eben, wir leben in Panama in einem indigenen Gebiet. Für die, die uns das vielleicht uns zum ersten Mal jetzt von uns hören, das ist ein sehr armes Gebiet. Hier seht ihr unser Haus. Da haben wir gerade einige Sachen noch gebaut in den letzten Monaten, verbessert. Mit dem Daniel Jocham, der ist glaube ich auch irgendwo hier, genau. Aus Otterbeuren. Unsere Kinder gehen dort in die Schule. Das werde ich heute Abend noch ein bisschen erzählen. Das ist ein ganz bewusster Schritt, dass die dort in die Schule gehen, einfach auch wegen Kontakten, obwohl jetzt wir nicht so den Eindruck haben, dass sie extrem viel lernen dort, was ihnen sehr viel bringt. Und kurz zusammengefasst, wenn ihr mich fragen würdet, was ist so unser Lebensmotto oder unser Auftrag, und ich denke, das sollte eigentlich das Lebensmotto von jedem von uns Christen sein, ist, wie der Gott dem Abraham sagt, ich will dich segnen, aber du wirst ein Segen sein auch. Also wir möchten ein Segen sein für die Menschen dort. Es ist nicht immer einfach, weil wir wollen ein Segen sein und dann sind wir doch immer wieder, weil wir nicht alle Wünsche und Bedürfnisse der Leute erfüllen können, doch immer wieder auch die Bösen. Aber da sind wir immer wieder auch einfach da dran, auch im Dorf, mit dem Wasserprojekt, habt ihr sicher schon gehört, auch mit Bauarbeiten im Dorf, wo die Straße reparieren, tonnenweise Steine da rumtragen. Und es ist doch auch toll zu sehen, wie sich auch da einiges tut. Und ich glaube, das sollte auch hier in Deutschland so sein, dass es bemerkbar sein sollte, wenn ein Christ in einem Quartier ist oder wenn Christen da sind und nicht in dem Sinne, meistens sind die Christen fast die, wo am meisten streiten oder schimpfen oder was auch immer. Vielleicht nicht immer, aber das ist mein Erleben manchmal. Und ich glaube, wir sind berufen, auch wirklich ein Segen zu sein für die Menschen in unserem Umfeld. Ich glaube, das ist die stärkste Botschaft, die wir geben können. Das leben wir jetzt da in Panama. Wir haben den Vorteil, dass es da so viele Not gibt, so viele Probleme. Da haben wir also Einsatzgebiete ohne Ende. Wir können gar nicht alles machen. Ihr habt jetzt nicht so Straßen, wo ich einsetzen könnt, dass ihr nachher bessere Straßen habt. Viel Armut. Und da ist für uns immer wieder, oder auch jetzt noch die große Frage, wie können wir da am besten, am nachhaltigsten da helfen? Die Leute sind arm, haben wenig, aber es ist nicht so, dass sie nichts haben. Und was da uns auch beschäftigt, ist, dass gerade auch Christen eigentlich nicht viel anders denken als der Rest. Dass Gott leider ihre Sichtweise in vielen Sachen nicht verändert hat oder sie es nicht zugelassen haben. Dass sie nicht sehen, dass eigentlich sie doch einiges mehr hätten, wo sie da vielleicht auch wirklich ein besseres Leben führen könnten. Was wir uns stark engagieren, ist einerseits Lehren. Also wir besuchen viele Gemeinden sonntags. Hier die ist ganz so eine typisch, da muss ich oben stehen, weil sonst hätte ich so predigen müssen, weil das Dach so tief ist. Das ist in unserem Dorf. Schulungen für Leiter. Wir glauben wirklich, dass durch Schulungen Impulse gegeben werden können, wo ich hoffe, dass die das weitertragen und dass das dann Veränderungen anstößt. Aber auch die Literaturarbeit ist für uns ein ganz wichtiges Standbein. Warum das für uns so wichtig ist, das erzähle ich euch dann heute Abend, für die, wo da sind. Genau. Wir sind sehr dankbar, dass jetzt im Vergleich zu dem letzten Mal, wo wir hier waren vor 2 Jahren, dass wir einige Mitarbeiter gewinnen konnten, alle eigentlich ehrenamtlich mit uns unterwegs. Hier unser Kernteam so ein bisschen. Hier auch neue Standorte, also Leute, die jetzt an verschiedenen Standorten Literatur verkaufen. Und jetzt hat es hier irgendwann einen Fehler gegeben. Könnt ihr nochmal zurückgehen? Sprang das da nach vorne plötzlich. Genau. Da ist uns das Gemeinsame mit den, dreimal gemeinsam, wie wir sagen, ist ein großes Anliegen. Einerseits, dass wir dran sind, was Gott möchte von uns. Einerseits auch, dass wir gemeinsam wirklich mit Leuten dort arbeiten und nicht nur so, dass sie machen, was wir wollen, sondern dass wir eigentlich mit ihnen gehen. Und das braucht alles viel Zeit. Und was uns natürlich auch ein großes Anliegen ist, dass gemeinsam mit Gemeinden wie ihr, wo auch Teil von unserer Arbeit seid, also ihr seid auch in Panama durch uns, aber auch Gemeinden in Panama selber, wo wir längerfristig auch einbeziehen möchten in die Arbeit, weil wir merken, es ist ganz wichtig, dass das wirklich lokal verankert ist. Das gemeinsam mit unserem Vater, das hört sich, da kann man meinen, gut, das muss der Daniel jetzt sagen, weil er ja Missionar ist, aber es ist uns wirklich ein Anliegen und es ist auch ein Gebetsanliegen, dass er da wirklich für uns betet, dass Gott uns da führt. Wir sind natürlich dran, immer wieder auch am Beten, aber häufig plötzlich merkt man, jetzt ist einfach der Manale, oder wo da voranzieht und hat eigentlich nicht gefragt, was Gott jetzt wirklich möchte. Auch jetzt die Zeit hier, ich habe mich so wie gefühlt wie so ein Fußballspieler, wo vom Trainer vom Feld geholt wird und eigentlich keine Lust hat, vom Feld zu gehen. Vielleicht dann so ein Zeug ein bisschen hinwirft, oder weil er jetzt weg muss vom Fußballfeld. Aber ich glaube, es ist auch gut, also dass wir jetzt auch hier sind. Wir können die Zeit gut nutzen für Verschiedenes. Aber auch, um einiges zu reflektieren, wo wir dran sind. Und in dem Sinn glaube ich auch, dass jetzt das kein Fehler ist von Gott, dass wir im Moment so ein bisschen in der Luft hängen und nicht so wissen, wie es weitergeht. Sondern dass er auch da was mit uns vorhat. Und unser Wunsch ist da wirklich ganz stark, einfach da sein, wo der Vater dran ist. Das ist auch wieder etwas, was eigentlich für uns alle gilt. Wie Jesus sagte, da wo der Vater wirkt oder wo ich den Vater wirken sehe, da bin ich. Und ich glaube, da sind wir am effizientesten, wenn wir da sind, wo Gott am Arbeiten ist. Ich sage immer, wenn ich den Baum fälle, wo Gott am Fällen ist, das ist eine ganz lockere Sache. Häufig ist unser Christsein so ein Krampf, weil wir eben letztendlich doch selber machen. Und da bin ich als Macher, als einer, der gerne auch vorwärts macht, immer wieder darauf angewiesen, dass ich sage, hey, stopp, Gott, was ist dein Wille? Dein Wille geschehe, sagt Vater unser, aber mal schnell mal im eigenen Willen drin. Und das bin ich immer sehr dankbar für eure Gebete, ist uns sehr wichtig. Wir sind auch sehr dankbar, dass wir euch mit dabei haben dürfen, auch für eure Gebete. Ein großes Dankeschön auch an Olli, dass sich immer wieder mal meldet und auch da Anliegen reinbringt. Ja, weil wir merken, hey, wir brauchen das wirklich. Und auch jetzt, die Situation jetzt, wir wissen manchmal nicht, was da alles ist. Also wir unterschätzen das vielleicht manchmal, dass da wirklich auch der Feind, der will uns da raushaben. Und wir haben viele Sachen in den letzten Jahren gehabt und auch, dass Gott uns da einen langen Atem schenkt, dass wir da nicht irgendwann mal nicht mehr weiter mögen. Wir sind froh, dass im Moment das so aussieht, dass wir wieder zurück können. Es gab eine Zeit im Mai, wo es Andrea ganz schlecht ging, wo plötzlich die Frage war, ja, was passiert, wenn wir heim müssen? Und da habe ich schon gehadert. Da habe ich gedacht, also Gott, also so, ich kann dich nicht so verstanden haben. Wenn du uns jetzt da geschickt hast und jetzt kaum sind wir so richtig am Loslegen, müssten wir gehen. Da habe ich schon gedacht, also da würde ich in Streich gehen, in Sitzstreich mit Gott. Aber dann kamen mir auch eigene Predigten, wo ich auch unseren Jugendlichen in meiner Zeit als Jugendleiter gelehrt habe, wo ich gesagt, hey, Gott ist Gott und wir müssen ihn unterordnen, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Das ist das Tolle am Lehren, dass man, wenn man sich daran erinnert, dass ich auch selber an der Nase nehmen kann. Und ja, ich musste loslassen. Ich hoffe aber natürlich schon auch, dass Gott es wieder zurückgibt. So wie der Isaac beim Abraham. Genau. Gut, mehr gibt's heute Abend. Da seid ihr ganz herzlich eingeladen, um da reinzuschauen. Die, wo nicht kommen können, aus irgendwelchem Grund, weil es vielleicht zu kalt ist. Also man kann es auch im Livestream schauen. Sie wird aufgenommen. Aber natürlich ist es auch schön, wenn ihr hier seid und dann auch Fragen stellen könnt. Ich werde Nachmittag nutzen, um auszuruhen, dass ich dann auch wieder meine Stimme wieder mag dann. Genau, dann gehen wir jetzt zur Predigt. Ihn mehr und mehr erkennen. Ich habe das in den Untertitel noch gewählt, mein großes Vorrecht und Grundlage für Veränderung. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, was hat das mit dir, Gott erkennen, mit meiner Veränderung zu tun? Aber es ist, glaube ich, etwas, das werden wir jetzt in der Laufe der Predigt anschauen, wo für mich sehr zusammenhängt, mich sehr motiviert und etwas ist, das mich jetzt schon im letzten halben Jahr ganz stark beschäftigt hat und ich jetzt euch da mit euch teilen möchte. Ich möchte mit einer Frage starten. Was ist für dich als Kind Gottes das so das Wichtigste, so Christsein? Was ist das, wo du dein Augenmerk drauf, immer wieder drauf gerichtet hast? Ist es so, ja, ich muss immer in die Gemeinde gehen, ich muss meine stille Zeit erfüllen, ich muss ein gutes Zeugnis haben? Was ist für uns so im Vordergrund? Weil das, was für uns das Wichtigste ist, da setzen wir uns auch ein, da setzen wir Energie ein. Ich habe für mich gemerkt, dass für mich das nicht immer im Vordergrund steht, dass ich sage, ich möchte den Herrn immer mehr und mehr erkennen. Manchmal sind wir mehr besorgt darum, dass die anderen immer mehr und mehr oder immer besser und besser von uns denken. Ja? Anstatt dass wir uns aufs Innere richten würden und sagen, Gott, ich möchte dich mehr und mehr erkennen. Es ist mir aufgefallen, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass ganz viel in den Briefen, entweder am Schluss oder am Anfang bei dem Gruß, der Petrus, aber auch der Paulus, immer wieder davon spricht, dass wir hier zum Beispiel im 2. Petrus 3, dass wir lernen sollen, Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennenzulernen. Also das ist so ein Segenswunsch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon anderen so gewünscht habt. Wenn sie weggehen und ihr den Segen noch mitgeben wollt, sage ich, ich wünsche dir, dass du Gott oder unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernst. Also das kommt immer wieder vor. Also es ist durchaus ein Thema, das sehr wichtig ist und ein Thema, das mich beschäftigt, auch im Zusammenhang mit unserer Arbeit in Panama. Etwas, das die Panama allgemein, aber auch das Norbergebiet auszeichnet, ist, dass dort eigentlich schon sehr viele evangelikale Christen hat. Zumindest nach dem Namen. Es hat ganz viele Christen, ganz viele Leute. Also im Norbergebiet ist es so, dass wahrscheinlich jeder Zweite behauptet, er ist Christ. In Panama ist es so, dass, wo ich im 2000 gegangen bin, fürs Studium hier in die Schweiz kam, sprach man von 3-4% Evangelikalen in Panama. Heutzutage spricht man von 18%. Und zum Beispiel bei uns im Dorf hat es mittlerweile, ich habe das Bild vorletzte Woche in einer Kinderstunde gezeigt, habe gefragt, was denkt ihr, dass das ist? Dann haben sie gesagt, das ist ein Schweinestall. Das ist kein Schweinestall, sondern das sind Gemeinderäumlichkeiten. Und in unserem Dorf nur schon, das ist ein ganz kleines Dorf mit 200-300 Einwohnern, da hat es mindestens 5 verschiedene Gemeinden. Und wahrscheinlich sind es noch mehr. Ich finde immer wieder raus, da ist nochmal jemand anders, wo eine kleine Gemeinde hat. Und ich sehe aber in unserem Dorf nicht Jesus leuchten. Was da eins gestritten wird, was da eins an einer dem anderen Böses antut, was da eins schlecht geredet wird, hintenrum, da denke ich, ich spüre hier nicht Gottes Geist. Und da, glaube ich, tut Not, dass Menschen leben oder Menschen nicht nur sagen, ich habe Jesus mal in mein Herz aufgenommen, dass wir, die Frage ist häufig, ob sie überhaupt wiedergeboren sind, natürlich, aber dass wir sagen, bin ich in dem Veränderungsprozess drin, wo ich mein Alltag immer mehr von Gott durchdrungen wird. Dass da, wenn ich draußen bin, weit weg von anderen Christen, weit weg von der Gemeinde, die Menschen Jesus in meinem Leben sehen. Und da glaube ich, so von meinem Studium, wo wir so das Thema Kultur angeschaut haben, da redet man einerseits von der Kulturzwiebel, wo außenrum die äußerste Schale von der Zwiebel ist das Verhalten. Innen drin, weiter drin kommen die Einstellungen. So meine Einstellungen zu verschiedenen Themen. Und dann meine Werte, was mich eigentlich vorantreibt. Was ist mir wichtig? Und was ich da manchmal den Eindruck habe, ist, dass das Evangelium leider bei den Christen ganz häufig nur die äußerste Schicht bewegt. Also dass wir eigentlich nur darauf fokussiert sind, dass wir so in der Gemeinde, das ist in Panama, aber dass wir in der Gemeinde alles richtig machen. In Panama ist dann immer so, dass dann, wenn ich predige, dann alle immer wieder Amen, Amen dazwischen rufen, oder? Oder wenn du jemand grüßt, dann sagen sie auch Amen. Dann denke ich, aber was soll das eigentlich? Dass man so ein frommes Gelaber sich angewöhnt. Aber das Verhalten im Alltag letztendlich sich dann zeigt, dass es nicht von Gott durchdrungen ist. Oder auch hier, man kennt vielleicht das Eisbergmodell auch. Die menschliche Persönlichkeit ist wie ein Eisberg, wo man nur ein bisschen sieht an der Oberfläche. Und unten, innen drin ist vieles, wo man selber gar nicht versteht. Aber Gott versteht uns. Und die Frage ist, wie tief ist Gott da dran? Wie tief ist Gott bei mir am Arbeiten, dass in meine untersten Schichten in meinem Leben wirkt? Leider sind wir häufig viel zu stark auf die Oberfläche fokussiert. Was die anderen von mir denken, dass ich als guter Christ wahrgenommen werde, aber wenig, dass wirklich Gott das Tiefste in meinem Herzen verändert. Und da merke ich, wenn in Panama, und ich glaube, das ist in Deutschland und in der Schweiz nicht anders, wenn wir Christen total von Gott ergriffen sind, immer mehr, und von Gott selbst ihn erkennen, dass wir da viel mehr auch in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld einen Einfluss haben werden. Hier zum Beispiel sage ich so, ich glaube, dass Gott uns verändern möchte, zum Segen für andere. Und wie soll das gehen, dass wir so eine, eben die Ausstrahlung haben für die Menschen um uns herum? Und ich glaube, das geht nur, indem wir ganz nah mit Gott unterwegs sind und ihn immer mehr kennen. Und durch die Erkenntnis eigentlich letztendlich immer mehr werden wie er. Das Thema, das Veränderung leben, ist etwas, das mich schon lange beschäftigt, wo ich merke, da möchte ich Gott in mein Leben ranlassen. Dass Gott mich Stück für Stück immer mehr ihm ähnlicher macht. Nicht, dass die anderen meinen, oh, der Daniel ist ein Superchrist, sondern dass ich gerade wenn ich draußen bin, nicht mit Christen, dass da die Menschen erkennen dürfen, da ist was anders. Da sehe ich Gott im Idealfall. Und das wäre, sage ich mal, ein Wunsch für mich, ein Wunsch auch für Panama. Weil ich glaube, wenn wir Christen in Panama viel mehr das leben würden, was wir sagen, zu glauben, dann wäre das Land total verändert, total anders. Die Realität ist so, dass es eben heutzutage theoretisch 15% mehr Christen hat, nach 20 Jahren nur, aber das Land ist nicht 15% besser. Das Land ist korrupter denn je, es versinkt im Chaos im Moment. Wir haben fast täglich irgendwo Proteste, wo die Leute auf die Straße gehen. Nächstes Jahr haben wir Wahlen, da wird es dann ein bisschen ruhiger, weil man all die Versprechen wieder hört und sich dann drauf fokussiert. Und nach den Wahlen ist dann wieder das Gleiche. Und da denke ich, es kann doch nicht sein, dass fast jeder Fünfte bei uns in Panama ein Christ ist und man merkt das nicht. Wir haben ein Problem. Wie kann das sein, dass wir keinen Einfluss, oder so wenig Einfluss in unsere Gesellschaft haben? Und noch kurz, bevor ich da jetzt so richtig einsteige in das Thema von Gott erkennen, auch hier Jeremia, er sagt, wenn sich jemand rühmen will, soll er sich von was rühmen? Einsicht zu haben, um mich zu erkennen. Also wenn du etwas sagen möchtest, wo so quasi, das habe ich jetzt geschafft. In der Schweiz sagen wir blöffen, weiß nicht, ob ihr das Wort hier kennt. Wenn du etwas dich groß machen möchtest oder dich sagen, hey, das habe ich jetzt geschafft, ist, dass du sagen kannst, ich habe Einsicht und den Herrn erkannt. Natürlich ist das nicht ein Prozess, wo man sagen kann, ich habe das jetzt geschafft. Das ist ein lebenslanger Prozess, wo wir immer mehr ihn erkennen dürfen. Was heißt das konkret für unseren Alltag? Um das nochmal kurz zu verdeutlichen, möchte ich euch eine Geschichte aus Matthäus 7, 15 bis 23 mit euch anschauen. Das ist eigentlich eine recht krasse Geschichte, wo Jesus da erzählt, wo er vor falschen Propheten warnt. Ihr könnt das gerne nachschauen, Matthäus 7, 15 bis 23. Ich werde jetzt nicht alles lesen, sondern euch das mehr erzählen. Ich komme aus einer Kultur, aus einem Umfeld, wo man viel einfach erzählt, Geschichten erzählt. So wie es Jesus auch gemacht hat eigentlich. Und hier sagt Jesus als erstes an Vers 20 dann, nachdem er gesagt hat, ihr sollt Acht haben von den falschen Propheten, sagt deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in dem Himmel ist. Und dann kommt eine ganz eine krasse Geschichte. Da kommen die Leute zu Jesus, also die sind dann mal vor Gottes Thron, kommen zu Jesus und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und das sind jetzt nicht einfach irgendwelche, ich sage mal, der Text oder Jesus will da nicht damit sagen, das sind jetzt irgendwelche Pfingstler, die da irgendwas sich groß gemacht haben, sondern das waren wirklich angeblich Christen, die große Werke getan haben. So Leute, wo, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich viele Wunderwerke getan habe. Also sind so Leute, wo ich sage, boah, das ist so ein Superchrist, oder? Das schaffe ich gar nicht. Ich bin nicht so einer. Also es waren Leute mit einem Lebenslauf, wo die Leute gesagt haben, boah. Also der zeigt sich an seinen Werken, sieht man, da ist ein Mann mit Gottes Vollmacht. Das ist das, was Jesus hier eigentlich hervorheben möchte. Das sind Leute, die haben Großes vollbracht, haben geweissagt. Offensichtlich haben sie geweissagt und es ist auch eingetroffen, weil sonst wären sie ja sofort als falsche Propheten aufgefallen. Die haben Dämonen ausgetrieben und haben Wunderwerke getan. Und dann sagt Jesus ihnen, und das finde ich ganz ein krasses Wort, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich kenne dich gar nicht. Natürlich ist das ein Weckruf für uns. Nicht im Sinn, dass wir jetzt Angst haben müssen, verliere ich jetzt mein Heil oder habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht. Was hier natürlich jetzt nicht im Text steht, aber was wir im Kontext von der Bibel ganz klar sehen, ist, dass die Voraussetzung, dass Jesus uns kennt, ist natürlich die Wiedergeburt. Und da hängt es nicht davon ab, was wir tun oder was wir nicht tun. Aber diese Menschen, die haben ein religiöses, sage ich mal, evangelikales oder christliches Leben geführt, was sehr beeindruckend war, aber die hatten gar keine Beziehung zu Gott. Es soll jetzt hier nicht darum gehen, dass der Text uns Angst macht, im Sinn von, ja, höre ich das vielleicht auch mal. Ich glaube, wenn du Jesus in deinem Leben hast und in deinen Früchten auch siehst, dass Jesus in deinem Leben ist, dann haben wir gar nichts zu fürchten. Aber Jesus möchte mit dem hervorheben, glaube ich, wie wichtig der Beziehungsaspekt ist, dass Jesus, und nicht nur du Jesus kennst, sondern dass auch Jesus dich kennt. Finde ich noch interessant, die Folge. Er hat ihnen nicht gesagt, ihr kennt mich gar nicht. Die haben wahrscheinlich alles gewusst über ihn. Aber ihr sagt, ich habe mit euch keine Beziehung gehabt, noch gar nie. Und das zeigt uns, wie wichtig das ist, dass wir in dieser Beziehung oder zu Gott leben. Oder wie wichtig, was Jesus jetzt zeigen möchte, ist, wie wichtig das ist, dass wir ihn kennen. Und trotzdem ist interessant, sagt Jesus auch am Anfang, also an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Oder wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Also das sind so Erkennungsmerkmale. Also es hängt irgendwo doch auch zusammen. Das werden wir jetzt anschauen, wie das zusammenhängt. Auch nachher, die Geschichte kennen wir mehr, über die reden wir lieber als über den Text hier vorher, wo Jesus von den zwei Fundamenten redet. Jeder, der mein Wort hört und tut, ist wie einer, der sein Leben auf dem Felsen baut. Ist interessant, wie die Geschichte eingepackt ist. Also oben reden davon Jesus, dass es wichtig ist, was wir tun, und dass man die Früchte eine Messlatte sind, oder an dem man erkennt, ob man ein Kind Gottes ist oder nicht. Nachher redet er wieder davon, dass man sein Wort hört und tut, und doch in der Mitte hat er eine Geschichte, wo er sagt, hey, da hat's Leute, die haben Großes getan. Totale Superchristen. Aber Jesus sagt am Schluss, ich kenne euch nicht. Und das soll uns motivieren, dass wir sagen, wir möchten Gott ihn mehr und mehr kennen. Wie hängt das jetzt nun zusammen? Ich möchte hier dich mal fragen, wie gut kennst du Gott? Vielleicht auch, wie gut kennt Gott dich? Wie viel Zeit haben wir mit ihm? Bei dem Thema kommt mir so in Sinn, wenn wir so verschiedene Eigenschaften Gottes anschauen. Der Mose, der auf den Berg stieg, ihr kennt das sicher, und da lange Zeit auf dem Berg war mit Gott, und wo er zurückkam, was ist passiert? Sein Gesicht hat geleuchtet. Ja? Die Leute haben gesagt, hey Mose, häng dir ein Tuch vors Gesicht, wir können dich nicht anschauen. Und so stelle ich mir das vor und so wünsche ich mir das für unser Leben, dass wir in der Zeit mit Gott total verändert werden, dass wir im Idealfall so leuchten, dass die Leute das fast nicht aushalten. Ja? Nicht, weil wir Besserwisser sind, weil wir andere verurteilen, nein, weil wir Gottes Eigenschaften widerspiegeln in unserem Leben. Und da möchte ich jetzt mit euch drei Eigenschaften kurz anschauen, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Ich habe anfangs Jahr, wurde ich eingeladen für eine Jugendkonferenz oder Jugend, so ein Lager, Jugendfreizeit. Und die haben das Thema gehabt, die Eigenschaften Gottes. Und durch das bin ich in das Thema so ein bisschen eingerutscht. Und ich habe da gemerkt, in meiner Kindheit, in meiner Jugend, wo ich da auch in Panama war, haben wir häufig so die Eigenschaften Gottes durchgenommen. Und die weiß man ja irgendwann auswendig. Gott ist allmächtig, allwissend, Gott ist heilig, Gott ist groß. Und ich habe aber gemerkt, wir haben die Eigenschaften einfach hier oben durchgeackert. Und plötzlich habe ich mir überlegt, aber was heißt das eigentlich, dass Gott so ist? Was hat das für einen Impact? Wie zeigt sich das in meinem Leben? Und ich glaube, das könnt ihr danach zu Hause, wenn ihr wollt, oder später mal für alle Eigenschaften Gottes durchspielen. Was heißt das für mein Leben, wenn ich das besser kennenlerne? Gottes Heiligkeit. Es gibt bei einigen Eigenschaften Gottes, ist interessant, dass da steht, zum Beispiel hier im 1. Petrus, wo Petrus die Gemeinde auffordert, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Ja? Also wir Christen sollen ein geheiligtes Leben führen. Und er sagt dann, das Argument ist ganz einfach. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da kann man jetzt sich fragen, wie kriege ich das hin? Und da gibt es, glaube ich, zwei Ansätze. Und ich glaube, leider gehen wir ein bisschen den falschen Weg. Dass wir sagen, ich muss mich anstrengen, um heiliger zu sein. Ich muss mich bemühen. Ich muss versuchen, das mindestens den heiligen Anschein zu geben, auch wenn es vielleicht innen drin ein Riesenchaos ist. Aber ich glaube, es geht viel mehr darum, und um das geht es mir heute, dass wir uns, sagen wir nicht zum Beispiel, merken, hey, ich bin noch lang nicht so ein heilig. Also logisch geht es nicht darum, dass wir jetzt einen Heiligenschein haben. Ne? Hier im katholischen Gebiet stellt man das immer so vor. Aber dass man merkt, hey, ich habe Probleme mit Sünde zum Beispiel. Man weiß, Männer, ganz viele haben Probleme mit Pornografie, selbst Christen, leider. Und so viel anderes Zeug, das uns, wo wir im Geheimen, im Dunkeln haben und häufig auch alleine rumtragen, weil man traut sich ja gar nicht, über das zu reden, weil als Christ solltest du ja das nicht machen. Und wenn du irgendwo etwas in deinem Leben hast, wo du merkst, hey, das widerspricht Gottes Heiligkeit, Was kannst du tun? Du kannst dich bemühen, dich anstrengen, oder du kannst sagen, Herr, ich möchte deine Heiligkeit mehr und mehr erkennen. Letztendlich, wie erkennt man Gott mehr, indem man auch mehr Zeit mit ihm verbringt. Aber indem ich Gott bitte, Herr, zeig mir deine Heiligkeit. Nämlich, wenn ich mal erkenne, wie Gott, was Gottes Heiligkeit bedeutet, dass er Sünde hasst. In Zacharia, ich glaube Kapitel 8, gibt es einen Vers, wo steht, dass Gott Sünde, wortwörtlich, der hasst sie. Warum hasst Gott Sünde? Weil er so ein Spießer ist? Weil das einfach nicht passt? Nee, weil er weiß, dass Sünde letztendlich uns kaputt macht. Und wenn wir nah am Herz Gottes dran sind und spüren dürfen, warum er Sünde so hasst, ich glaube, irgendwann sind wir dann in der gleichen Haltung. Sagen, hey, das kotzt mich an. Ja? Das ist ein ganz anderer Ausweg oder ein ganz anderer Ansatz. Also ich sage, ich streng mich einfach an, weil ich Angst habe vor einem strafenden Gott vielleicht oder weil ich Angst habe, dass irgendwann jemand rausfindet oder weil ich einfach weiß, dass ein Christ das nicht machen soll. Und das ist anstrengend. Und ich glaube nicht, der Ansatz, der Paulus und Petrus zum Beispiel uns häufig im Neuen Testament auch aufzeigen. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wie schaffe ich das, indem ich Gott mehr und mehr erkenne, seine Heiligkeit, indem ich sein Herz spüre, wie sehr er eben Sünde verabscheut, dass es letztendlich mir genau gleich geht. Ihr kennt doch das, diejenigen, die verheiratet sind, dass man sich ja bei vielen Sachen mit der Zeit so anpasst. Ja, der eine mag das nicht, plötzlich mag man das auch nicht mehr oder was auch immer. Also auch Macken passt man sich an. Plötzlich hat man die gleiche Macke wie der Partner. Aber genau um das geht's, dass wir in einer engen Beziehung mit Gott unterwegs sind, dass eigentlich letztendlich dass die Eigenschaften Gottes sich auf uns abfärben. Und nicht, dass ich aus eigener Kraft versuche, das hinzubringen, was ich eigentlich nicht aus eigener Kraft hinbringen kann. Hier noch ein weiterer Text. Genau. Ein weiteres Beispiel ist jetzt zum Beispiel das Thema Liebe. Das verdeutlicht das vielleicht noch viel besser. Da sagt der Petrus, der Johannes, im 1. Johannes, der Johannes ist natürlich so der Apostel, der sich auf die Liebe spezialisiert. Also der Johannesbrief, der ist gewaltig. Und wer den liest, eigentlich, der muss lieben, ne? Also da können wir gar nicht anders. Und der Johannes, der schaut, wie der argumentiert. Wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Ja? Also eine Folge von Gott kennen ist, dass du liebst. Also da sind wir wieder beim gleichen Thema. Also wenn du, und er sagt, er argumentiert wirklich so, auch da später noch, sagt eigentlich, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Das ist eigentlich ganz einfach. In der Theorie. Ich weiß, es ist nicht immer so einfach in der Praxis. Aber wenn ich jetzt mit Liebe Mühe habe, was muss ich machen? Mich anstrengen zu lieben? Das gibt dann die Christen, wo dann so verkrampft durchs Leben gehen, ja? Ich muss dich jetzt lieben, weil es nicht anders geht, oder? Ich muss. Aber anders ist, dass du sagst, ich möchte das liebende Herz Gottes kennenlernen. Der uns so sehr geliebt hat, dass wir sogar, wo wir gar kein Interesse für ihn hatten, hat er seinen Sohn geschickt und ihn für uns sterben lassen. Und noch viel mehr, die ganze Schöpfung ist eigentlich eine Sprache der Liebe von Gott. Also wir sehen so viele Orte, können wir Gottes Liebe sehen für uns. Und wenn du da in der Erkenntnis von der Liebe Gottes wächst, kannst du gar nicht anders als zu lieben. Oder als Beispiel, vielleicht mal anders gesagt, du kannst noch so eine saure Gurke sein. Wenn du in einen Schokoladentopf fällst, bist du süß. Ja? Da kann man dich abschlecken und es ist einfach süß. Egal, ob du eine Gurke bist, eine saure. Oder Essiggurke, sagt ihr, glaub. Ja? Und es kann noch vieles in unserem Leben unvollkommen sein, aber wenn wir in Gottes Liebe eintauchen, in diesen Schokoladentopf, dann werden wir einfach süß. Und ich für mich persönlich möchte eigentlich nicht, wenn ich merke, dass ich einen Mangel habe in meinem Leben, Thema Liebe ist ja, glaube ich, immer ein Mangel, das merkt man insbesondere in der Familie, in der Ehe, wo man immer wieder mal auch lieblos ist, man merkt, hoppla, Das ist nicht der Daniel, den ich eigentlich so präsentiere sonst. Und da geht es ja nicht nur darum, dass ich sage, hey, ich möchte jetzt mich anstrengen nur, sondern ich möchte mich von Gottes Liebe erfassen lassen. Ich möchte Gott mehr und mehr erkennen. Und das verdeutlicht uns der Johannes sehr klar. Auch hier dann noch weiter im Vers 16 bis 20. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also wir sind so mit Liebe übergossen worden, dass wir gar nicht anders können, als zu lieben. Und der Johannes ist ja dann schon recht deutlich, sagt, wenn du nicht liebst, deinen Bruder, dann musst du gar nicht sagen, dass du Gott kennst. Aber der geht von dieser Logik aus. Wenn du in Gottes Liebe eingetaucht bist, da kannst du gar nicht anders. Und auch jetzt da, wenn du merkst, es hapert mit der Liebe in deinem Leben, mit dem liebenvollen Umgang mit anderen, dann möchte ich dich nicht ermutigen, dass du dich jetzt einfach nur anstrengst, sondern tauch in die Liebe Gottes ein. Nimm dir Zeit mit ihm. Bitt ihn, dass er dir hilft, seine Liebe zu erkennen. Also ein drittes Beispiel. Man könnte das jetzt mit praktisch allen Eigenschaften Gottes durchziehen. Aber das wäre dann ein bisschen lange. Dann bin ich bis heute Nachmittag noch hier. Und hier in Deutschland sollte man ja nicht ganz so lange predigen wie bei den Norbe in Panama. Aber auch hier mit der Vergebung Gottes. Ich sage das immer so als Witz. Habe ich glaube sogar vorher schon gesagt. Eben ihr seid ja Christen, ihr müsst mir vergeben. Das ist natürlich ein bisschen salopp gesagt. Aber die Bibel sagt das eigentlich ganz klar. Jesus im Vater Unser sagt, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Oder der Paulus im Epheser, vergebt einander so, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist immer die Argumentationslinie. Also wir sollen, weil auch Gott, weil das eine Eigenschaft Gottes ist, wo wir auch an unserem Leben selber erleben durften. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr, sagt der Paulus im Kolosser 3,13. Und Jesus hat das auch mit einer Geschichte verdeutlicht, von dem einen, wo so eine Riesenschuld hatte bei seinem Herrn, und der wurde ihm erlassen. Und was macht der Depp als erstes, wo er rausgeht? Hat seinen Kollegen, wo er angetroffen hat, wo ihm ein paar Euros geschuldet hat, hat ihn am Kragen gepackt, hat gesagt, du zahlst mir jetzt die Schuld, und hat ihn in den Knast gesteckt. Obwohl er erst kurz vorher eine Riesenschuld ihm erlassen wurde. Und auch da wieder, Jesus macht uns deutlich, dass wenn wir so viel Vergebung erfahren haben, geht es nicht darum, dass ich vergeben muss. Ich kann gar nicht anders, als auch zu vergeben. Wem viel vergeben wurde, der kann nicht anders, als auch zu vergeben. Wenn wir Mühe haben, anderen zu vergeben, ist das vielleicht auch Hochmut. Dass wir meinen, ja, wir sind ja so rechtschaffen, haben da vielleicht gar nicht diese Vergebung Gottes in unserem Leben wirklich erkannt. Aber wem viel vergeben ist, der hat keine Mühe, eigentlich anderen zu vergeben. Und da möchte ich dich einladen, auch bei dem Thema, dass du sagst, hey Herr, wenn du da Mühe hast, jemanden zu vergeben, Herr, hilf mir, dass ich erkenne, wie du als vergebender und gnädiger Gott dich mir offenbart hast. Lass mich das mehr und mehr erkennen. Und ich glaube, das wird dir einfacher fallen, auch dann wieder zu vergeben. Wer weiß, dass er reich beschenkt ist, der hat kein Problem, auch Geschenke zu geben. Wer meint, dass er zu kurz kommt immer, der hat Mühe, oder? Und wenn du vielleicht meinst, dass du bei Gott zu kurz kommst, ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir bei ihm zu kurz kommen. Da bist du einfach eingeladen und sagst, Herr, ich möchte eigentlich mehr Zeit mit dir verbringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich merke, bei mir ist häufig die Zeit, wo man am schnellsten mal kürzt, ist die Zeit mit unserem Herrn. Wenn man müde ist, wenn viel läuft, natürlich alles, viele gute Sachen, aber ich merke, da ist man sehr schnell, dass man sagt, hey, heute muss ich eine Viertelstunde länger schlafen. Und es geht auch da nicht darum, dass wir sagen, hey, ich muss jetzt da immer alles, diese Zeit mit Gott erfüllen. Aber ich sage, ich möchte ja meinen Herrn immer mehr und mehr erkennen. Auch da unsere stille Zeit, unsere Zeit mit Gott sollte nicht eine christliche Pflichtübung sein, die es häufig mal so wird plötzlich, sondern dass wir sagen, hey, diese Zeit möchte ich mir nehmen und immer mehr nehmen, weil ich Gott mehr und mehr erkennen möchte. Weil ich da Gemeinschaft mit Gott habe, weil ich da von Gottes Herz spüre. Und das einen Einfluss hat auch in meinen Alltag. Gott ist, wir könnten jetzt da noch ganz viele Sachen bringen. Zum Beispiel, Gott ist groß. Da müssen wir uns ja gar keine Sorgen machen. Ja? Wenn Gott über allem steht, warum machen wir uns überhaupt Sorgen? Oder Gott ist allwissend. Dann spielt es ja keine Rolle, dass ich nicht alles weiß. Ich fühle mich im Moment so wie aus einem Faden aufgehängt und weiß nicht genau, ja, wie es weitergeht. Aber Gott ist allwissend. Da kommt natürlich noch die Frage rein vom Glauben. Dass wir auch da gefordert sind, einfach auch Gott zu glauben. Das ist ein zweites Thema, das jetzt hier nicht mehr Platz hat, um auch das noch reinzunehmen. Aber im Hebräer lesen wir, dass das Volk Israel zum Beispiel nicht in Gottes Ruhe eingehen konnte. Letztendlich nicht wegen ihrem Ungehorsam, sondern wegen ihrem Unglauben. Glaube ich Gott? Glaube ich Gott nicht? Die zweite Frage ist, wie gut kenne ich ihn? Und hier ist nochmal ganz wichtig, das wollte ich eigentlich am Anfang sagen, habe das vergessen, hier ist nochmal ganz zentral zu betonen, das Kennen ist nicht ein Kennen von Kopf. Wir sind ja sehr kopflastig, unsere Gesellschaft. Wenn die Bibel von das biblische oder das hebräische Konzept von Kennen oder Erkennen geht ja viel tiefer. Wenn ich euch jetzt frage, kennt ihr den Scholz? Ihr kennt ihn alle irgendwie, oder? Ihr könnt alle was über ihn sagen, vermutlich. Gutes oder Schlechtes, aber ihr wisst was über ihn. He? Wer kennt den Söder? Kennen wir auch, he? Der bleibt, wie es aussieht. Aber das ist, wer von euch hat die schon mal zum Abendessen eingeladen und wirklich tief vielleicht mal eine ganze Woche mit denen verbracht, dass er es wirklich kennt? Kaum, oder? Also wenn wir über die Frage reden, wie gut kennst du deinen Herrn, geht es nicht darum, wie viel weißt du über ihn, wie viel hast du schon über ihn gehört, sondern es geht um ein ganz tiefes Erkennen. Das zeigt uns gerade im Alten Testament, aber es kommt auch im Neuen Testament vor. Zum Beispiel da steht, dass der Adam die Eva erkannte, ja, und dann gab es ein Kind. Also das ist eine ganz tiefe Sache. Natürlich redet die Bibel jetzt nicht davon, dass es irgendeine sexuelle Komponente hat. Das ist ganz klar nicht. Aber es geht um eine ganz innige, tiefe Gemeinschaft, die weit über das geht, dass ich einfach etwas im Kopf weiß. Ich erkenne Gott, indem ich ganz tief mit ihm bin, in Gemeinschaft mit ihm habe. Zeit habe. Der Mose, der stieg auf den Berg und ich glaube, der war teilweise bis zu 40 Tagen da oben. Ich hätte Hunger, weiß nicht, wie er das gemacht hat. Aber der war einfach 40 Tage da bei Gott. Obwohl es eigentlich einen Haufen Arbeit gegeben hätte da unten. Und das störrische Volk, das hätte man eh nicht so lange allein lassen können. Ne? Also das war leitungstechnisch nicht ganz so eine gute Sache. Weil jedes Mal, wenn er dann zurückkam, war wieder ein riesen Chaos da bei den Israeliten. Oder? Aber der Mose, der hatte Zeit mit Gott. Und er strahlte diese Herrlichkeit Gottes sogar aus. Und ich glaube, wir sollten, und da tue ich mich auf jeden Fall auch mit reinnehmen, uns vielleicht viel mehr darauf fokussieren, teilweise auch gewisse Sachen weniger zu machen und mehr Zeit mit unserem Gott zu haben. Dass die Sachen, wo wir dann machen, dass wir die mit einem Strahlen Gottes machen. Dass seine Herrlichkeit sich in unserem Leben widerspiegelt. Und das ist mein Wunsch für euch, aber auch für Panama. Es ist darum auch, dass ich je länger, je mehr auch total überzeugt bin, dass das Evangelium die beste Entwicklungshilfe letztendlich ist, wo wir den Leuten geben können. Uns liegt das Soziale schon sehr auf dem Herzen, ist bei uns im Moment aber im Hintergrund gerückt, weil wir gemerkt haben, es ist noch so viel Not, gerade in den Gemeinden da, dass die das noch gar nicht erkannt haben. Bei den Norbe heißt Christ sein, ich muss aufhören zu trinken, ich sollte einigermaßen anständiges Zeugnis haben, ich muss in die Gemeinde gehen. Das ist übrigens ein recht strenges Programm. Die haben teilweise am Sonntag 2 Gottesdienste, am Samstag haben sie auch noch einen, Freitag. Also so etwa 4-5 Gottesdienste pro Woche. Und da muss man dabei sein, wenn man guter Christ ist. Aber abgesehen davon, was sieht man? Und da möchte ich uns alle ermutigen, dass wir sagen, wir möchten nicht uns darauf fokussieren, primär auf unsere Fassade, auf unser Äußeres. Das ist eigentlich unser Inneres, dass ich Gott mehr und mehr erkenne. Oder auch hier, und Und trotzdem, das ist interessant, dass mit dem möchte ich jetzt den Kreis schließen und auch die Predigt. Ich habe jetzt gar nicht auf die Zeit geschaut, aber der Uli wird schon irgendwas nach vorne werfen, wenn es dann Zeit wird. Nochmal ganz kurz, doch nochmal zurück zu den Früchten. Ja? Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also die Früchte sind ein guter Hinweis in unserem Leben, ob was nicht stimmt oder was stimmt. Ja? Also wenn du behauptest, du seist ein Apfelbaum, und es wachsen aber lauter saure Zitronen an deinem Baum, dann stimmt einfach was nicht. Ja? Das gibt's nicht. Oder bei meinen Pflanzen, ich bin ja ein halber Bauer geworden, wenn eine Pflanze nicht gesund wächst, da stimmt irgendwas nicht. Und da sagt Jesus, an ihren Früchten werdet ihr sie kennen. Also das Ganze beginnt mit einer Selbstprüfung. Dass wir, ich sagte mal, den Früchtecheck. Und da könnt ihr übrigens auch dankbar sein, wenn es andere, teilweise empfindet man die als mühsame Mitchristen, aber die auf einen zukommen und einen auf etwas aufmerksam machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Meistens mag man das ja nicht so. Dass jemand kommt und sagt, hey du, lieber Bruder, mir ist das aufgefallen bei dir, und vielleicht solltest du das mal anschauen. Da gehen bei meinen gerade die Krallen hoch, oder? Oder der innere Löwe wacht auf. Da möchte man sich verteidigen. Aber nehmt das auch an, und ich glaube, darum ist ein wichtiger Grund, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir da uns da helfen können, uns ermahnen dürfen und an unseren Früchten auch die prüfen dürfen. Und natürlich ist der beste Ort, um sich die Früchte zu prüfen, ist das Zuhause, in der Familie. Könnt mal auch die Kinder fragen, wie sie eure Früchte so wahrnehmen. Könnt ihr auch mal machen, wäre mal interessant. Weil die erleben uns ganz nah. Und es ist ja schon ganz interessant, dass die Chiara, die ist jetzt die Älteste, die ist 8 Jahre alt, die merkt dann schon plötzlich, sagt, aber Papa, du hast da letztens gepredigt. Und was ist jetzt hier los? Denkst du, oder? Denkst, hoppla. Gott sei Dank, ja. Also der Früchtecheck, um den kommen wir nicht herum. Das zweite ist dann, wenn du etwas erkennst in deinem Leben, zum Beispiel, dass du lieblos bist oder mit Vergebung Mühe hast oder dass du mit Sünde kämpfst, dann versuch nicht primär den Fokus auf das Problem zu setzen, sondern auf Gott, auf ihn. Und dass du sagst, ich möchte in der Erkenntnis wachsen, ich möchte verstehen lernen, warum Gott Sünde so sehr hasst. Und dann, es nützt dann auch alle Erkenntnis nichts. Irgendwo kommt doch der Punkt, wo wir machen müssen. Also wo wir das einfach auch üben müssen. Also um das kommen wir nicht herum. Und das ist das, was Jesus sagt. Wer mein Wort hört und tut, der baut sein Leben auf einem festen Fundament. Ich habe übrigens bei dem Gleichnis früher immer gedacht, in dem Gleichnis bezieht sich Jesus auf Christen und Nichtchristen. Also der Christ ist derjenige, der sein Leben auf einem guten Fundament baut, und der Nichtchrist ist derjenige, der sein Leben nicht auf einem guten Fundament baut. Aber es stimmt gar nicht. Weil beide hören Gottes Stimme. Ja? Aber der eine tut sie nicht. Also du kannst noch so in der Erkenntnis wachsen, es muss irgendwo dann auch umgesetzt werden. Aber wir sollten nicht mit dem anfangen. Häufig fangen wir dann mit dem an, denke ich muss mich jetzt anstrengen, dass ich Liebe ausstrahle, oder? Dann sind wir in der Gemeinde so, hallo, aber innerlich sind wir eigentlich total sauer. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir einerseits das zulassen, dass wir sagen, Herr, hilf mir, meine Früchte zu prüfen, dass wir uns dann nicht auf das Problem fokussieren, sondern auf unseren Herrn. Wir sagen, ich möchte immer näher zu dir hinwachsen, und dass wir aber dann den Mut und auch die Kraft haben, zu sagen, ich möchte das umsetzen, Stück für Stück. Es ist nicht einfach, aber das lohnt sich. Und für mich ist das sowas, wo ich sage, hey, das ist etwas, das finde ich nirgends. Es ist sowas Gutes, mit Gott unterwegs zu sein. Und logisch, das ist ein lebenslanger Prozess. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich lasse mich jetzt auf das ein, ich möchte jetzt Gott erkennen, machen so ein Einjahresprogramm und dann habe ich es gepackt. Das geht bis zum Schluss, bis zum letzten Schnauf von uns. Aber es ist toll, wenn wir Christen in dem leben können. Und da gibt es übrigens ganz viele andere Texte, wo über Veränderung reden. Römer 12, 2. Petrus 1. Also es gibt ganz viele Stellen, wo Gott über das oder zu uns redet, dass wir uns verändern lassen sollen. Aber das ist für mich, da sage ich das, der Inbegriff, dass ich möchte mit Gott unterwegs sein und so nah dran sein, dass es sich auf mich abspiegelt. wie der Paulus sagt, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und dass die Menschen nicht nur auf Gott hingewiesen werden durch das, was ich sage, sondern auch durch das, was ich lebe. Und das, ja, wie bei Mose. Vielleicht jemand sogar mal, irgendwann mal kommt einer, du, zieh ein Tuch an, das kann man nicht mehr aushalten. Das war so das Idealding, aber das schaffen wir vielleicht nicht. Gut, möge Gott uns helfen, ich möchte noch beten und dann auch abschließen. Vater im Himmel, danke für das Vorrecht, das wir haben, mit dir unterwegs zu sein, dass wir dich kennen dürfen, dass wir nicht nur von unserer Sünde gerettet sind, dass wir in den Himmel dürfen, sondern dass du uns eigentlich in einen lebenslangen Prozess hineinnehmen möchtest, wo du uns Stück für Stück dir ähnlicher machst, wo du uns das ewige Leben geben möchtest, indem wir immer mehr dich erkennen. So wie Jesus das gesagt hat in Johannes 17. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den Vater, erkennen. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir, unser Christsein nicht ein Bemühen ist, um anständig zu leben, sondern dass es eine Freude ist, wo wir sagen, wir möchten in Gott eintauchen, ihn mehr und mehr erkennen, im Wissen, dass es uns verändern wird. Es kann niemand dir begegnen, dich von nahem erleben, ohne dass sein Leben total verändert wird. Und in dem Sinn bitte ich dich nicht primär um brave Christen, sondern um Christen, die von dir getroffen sind, weil sie dich ganz nah erlebt haben. Danke, Herr, dass du uns da mit reinnehmen möchtest. Danke, Herr, dass du so geduldig auch bist, wenn wir auch Rückfälle haben und manchmal die Sachen nicht so schnell checken, wie du das vielleicht möchtest. Aber danke, Vater, dass du mit uns den Weg gehen möchtest. Amen.